Hallo zusammen, so, da sind wir wieder, Sleep Chat, endlich wieder Sleep Chat. Heute ist die Folge 16 schon. Ich bin total happy, heute habe ich nämlich wirkliche Fachkompetenz dabei. Ich rede da gerne mit Menschen über das Thema Schlaf, mit Experten, die mehr wissen als ich zu bestimmten Themen. Und heute habe ich wirklich jemanden, der mehr weiß als ich. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Michael Feld. Hallo Michael.
Hi Christoph.
Hi, schön, dass du dabei bist. Ich stelle dich kurz vor, wie gesagt, das gehört immer wieder dazu. Du hast in Köln Medizin studiert, summa cum laude sogar gemacht, wie ich es lesen konnte. Es ging um Nuklearmedizin, da steigen wir jetzt nicht so groß ein, aber jedenfalls hast du das in Köln gemacht, bist dann relativ lange auch in Sylt oder auf Sylt gewesen, hast da verschiedene Themen auch besetzt und bist dann in dieser Zeit, so wie ich das interpretiere, auch zum Thema Schlaf gekommen. Du bist Somnologe, das heißt, du bist eigentlich Mediziner, aber Somnologe, das heißt Somnologie, die Schlafwissenschaft. Du verbindest die beiden Themen. Du bist seit 2009 in Köln, hast eine Praxis, daher kennen wir uns auch. Und du bist Schriftsteller, du schreibst Artikel, du schreibst Bücher, du arbeitest gerade am neuen Buch, habe ich raushören können. Und du bist so ein bisschen der, ich sag's immer so, der TV-Schlafonkel. Man sieht dich öfter im Fernsehen, du bist auf Talkshows eingeladen. Es ist ein Thema, was immer wieder gefragt wird. Die Schönen und Reichen der Welt wollen wohl ein bisschen was wissen dazu. Schön, dass du dabei bist. Ich kenne dich seit ein paar Jahren jetzt schon über die Firma Infasonics, bei der ich Gesellschafter bin. Wir haben aber keine geschäftlichen Beziehungen. Wir verdienen gegenseitig kein Geld. Wir sind neutral. Du haust alles raus. Wir haben eine halbe Stunde Zeit. Ich habe eine These mitgebracht am Anfang. Meine These ist, mal gucken, wie die sich so durchzieht. Meine These ist, dass wir eigentlich schon längst genug Wissen über den Schlaf, das nicht übertragen bekommen, dass die meisten Probleme eigentlich im Kopf entstehen. Also die meisten Schlafprobleme eigentlich im Kopf entstehen. Und wir mit dem Wissen, was wir über Schlaf wissen, eigentlich schon genug drauf haben, den Menschen zu helfen, wir es aber nicht umgesetzt bekommen, also die Leute, wir nicht an die Leute rankommen. Michael, ganz kurz am Anfang oder ganz kurz, wie du magst, was ist Schlaf für dich? Aus medizinischer Sicht Schlaf? Ich rede ja immer, ich bin ja nur Coach. Was sagst du als Mediziner? Was ist Schlaf?
Naja, also Schlaf ist sozusagen die einzige echte Batterieaufladephase, die dem modernen Menschen geblieben ist, kann man sagen. Ja, es war früher, also zu Urzeiten auch schon so, dass die Lebewesen Schlaf gebraucht haben. Wir brauchen ihn insbesondere fürs Gehirn und das Immunsystem. Wir wissen, Schlaf ist Lernen, Reparieren und Aufladen. Mhm. Und ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders als du. Es ist eben nicht nur der Kopf, sondern Schlaf ist sozusagen echt Psychosomatik pur. Du hast echt 50-50. Du hast 50% seelische, nervliche Kopfsachen, die Schlafstörungen verursachen. Es sind aber tatsächlich auch verdammt viele körperliche Sachen. Und das, leider gibt es so zwei Lager bei der Schlafforschung und Schlafmedizin. Die einen gucken mehr fast nur nach den Körpersachen, also Schnarchen, Schlafapnoe, die haben von der anderen und die anderen machen halt fast immer nur Kopf. Das ist aber echt, man braucht eigentlich beides, ja, weil wenn der Organismus ist sowieso schon beides und im Schlaf macht sich das nochmal mehr klar, ja. Wenn wir die Leute zum Beispiel untersuchen, wie eng das gekoppelt ist, die nervlichen und die körperlichen Grundlagen beim Schlaf.
Ja, also das finde ich auch, also ich sehe halt in meinem Coaching immer, dass viele Leute eigentlich sehr schnell über den Kopf kommen und diese ganzen körperlichen Sachen, und deswegen schön, dass du mal dabei bist, immer auf irgendwas anderes beziehen. Das hat dann nie wirklich immer mit dem Schlaf zu tun. Ne? Das ist immer so, ich habe das und das.
Ne? Das Problem oder das Spannende, was aber gleichzeitig das Problem des Schlafs ist, ja, ist, dass er so unglaublich multifaktoriell beeinflussbar ist. Während wir bei den, wenn man jetzt so sieht, ja, das merkst du ja auch, seit 5-6 Jahren kann man sagen, wird der Schlaf erst überhaupt in der Öffentlichkeit mehr wahrgenommen. Es gab ja schon immer Schlaf, es gab auch seit den 80ern Schlafmedizin, aber dass der so in der Gesamtgesellschaft so, dass das so aufgenommen wurde, das Thema kann man erst seit ein paar Jahren eigentlich richtig beobachten, dass das Fahrt aufnimmt. Und das wird so die dritte große Lifestyle-Säule neben Ernährung und Bewegung werden, wird Schlaf und Regeneration. Das wird auf die nächsten 10 Jahre weiter wachsen. Es gibt aber einen ganz entscheidenden qualitativen Unterschied von Schlaf zu Ernährung und Bewegung. Ernährung und Bewegung kann ich mit Willen irgendwie noch beeinflussen. Das heißt, du bist ja schon schlank und sportlich, ich bin eher ein lebensbejahender Bautyp. Aber wenn ich mich jetzt zwingen würde mal einen Tag, könnte ich, was mir schwerfällt, aber ich könnte es irgendwie zum Beispiel weniger essen oder mich mehr bewegen. Aber den Schlaf, den kriegst du mit dem Willen überhaupt nicht besser. sondern ist eher das Gegenteil, ja. Und deswegen sind natürlich solche Coachings, wie du sie machst, extrem wichtig. Auch Aufklärung darüber, Training, Coaching, weil sich der Schlaf dem bewussten Willen komplett entzieht. Und gerade die, die am meisten versuchen, mit Druck, Kontrolle und Willen, die scheitern. Und das macht ihn so tricky. Ja,
ja, also die einfachsten oder die schnellsten, wirksamsten Mittel, die ich in den Coaching immer sehe, wenn ich den Leuten Druck nehme, aber irgendwas, was sie nicht wissen, und ich sage, es ist so und so, und dann sagen die, ach, das wusste ich gar nicht, ah, super, jetzt bin ich schon beruhigt.
Was ganz spannend ist, wenn wir messen ja Schlaf, wir machen ja, unser Arbeitswert sind Schlafanalysen, mobile Schlafanalysen, mobile Schlafverkabelungen, machen es nicht im Schlaflabor, sondern die Patienten werden am Abend hier mit lauter Klebchen und Kabeln, mit Hirnstrom und allem verkabelt, werden dann nach Hause geschickt. Und wenn wir das machen zum Beispiel, dann ist ganz interessant, dass gerade diejenigen, die sonst schlecht schlafen, manchmal, wenn die Kabel anhaben, besser schlafen, obwohl sie Stein und Bein schon, sie machen kein Auge zu. Und das hat was, das ist ganz tricky eigentlich und manchmal paradox. Man nennt das First-Night-Effekt. Also normalerweise ist immer Druck auf dem Schlaf. Ich muss gut schlafen, muss gut schlafen. Jetzt hat der einmal die Kabel an und unbewusst geht dann der Schalter um. Jetzt darf ich mal zeigen, wie schlecht es ist. Und sofort ist der Druck weg, ja? Und dann schlafen die besser. Mhm. Wenn man in der zweiten Nacht ist, ist dann genauso doof wie sonst immer. Aber daran kannst du sehen, wie stark das von unbewussten oder fixierten, festgeklebten, das ist ja auch klar, dann ist Angst auf dem Schlaf. Dann, wenn ich schon an Schlafzimmer denke, da ist halt Druck drauf und das verträgt er halt nicht. Ne? Mhm, ja. Aber an solchen Phänomenen kann man halt sehen, wie multifaktoriell das ist und wie komplex aber auch.
Mhm, okay. Das ist ja so das Geistige, was du auch sagst, also Druck nehmen und so, also so rein, wenn du es jetzt aus der körperlichen Medizin mal betrachtest, nenn ich es mal so profan, was ist da der Schlaf? Also wie, also geistig ist klar, wir fahren runter, wir erholen uns, wir durchleben Erinnerungen, Eindrücke, Emotionen vom Tag. Was läuft im Körper ab? Also was macht der Körper in der Nacht?
Also im Körper laufen ganz viele Reparatur- und Regenerationsprozesse ab. Da werden zum Beispiel Zellmembranen repariert, neu aufgebaut, die am Tag durch den Beschuss von freien Radikalen, von Entzündungsstoffen geschädigt wurden. Ja, im Grunde ist es einfach gesagt, der liebe Gott hat gesagt, nachts kannst du nichts sehen, Mensch. Ja, da kannst du nicht gut jagen. Du bist ein Tagesjäger. Dann nutzen wir doch die Dunkelheitsphase, um deine Batterien aufzuladen, um Reparatur zu machen. Nachts werden Knochen neu aufgebaut, Muskeln neu aufgebaut, Zellen repariert. Es wird geguckt, was ist nicht in Ordnung. Nachts läuft auch im Kopf zum Beispiel eine richtige Hirnmüllabfuhr. Man nennt das die glymphatische Pumpe, die kennt man erst seit einigen Jahren. Im Gehirn kann man keine Lymphdrainage machen. Ja, wenn du dir jetzt, du hast ja jetzt, sagen wir mal, die Wade gezerrt und da ist irgendwie alles geschwollen, dann kann man deine Wade durch Lymphdrainage entstauen. Ja? Mhm. Das Zellgewebswasser kann ich manuell weiterpumpen. Und das kannst du beim Gehirn nicht, weil die harte Schädelkapsel drumherum ist. Jetzt entsteht aber gerade im Gehirn, ist ein enorm hoher Stoffwechsel und da entsteht unglaublich viel Abfall, der abtransportiert werden muss. Jetzt hat sich die Natur was ganz Schlaues einfallen lassen, hat gesagt, dann nehme ich doch den Schlaf, da braucht er die Rübe nicht so sehr. Und nur im Schlaf, nur in bestimmten Schlafphasen geht eine richtige Hirnpumpe an. Das sind bestimmte Zellen, die heißen Glia, das ist so Stützgewebe. Das schwillt an und ab und pumpt durch dieses Abschwellen wie ein Muskel das verbrauchte Zellgewebswasser weg in den Rückenmarkskanal. Ja? Und das ist zum Beispiel was, das funktioniert nur in bestimmten Schlafphasen. Und wenn ich nie schlafe, dann funktioniert die Hirnmüllabfuhr nicht gut. Und wir wissen heute, zumindest zeigen die ersten Daten, dass wahrscheinlich die Zunahme von Demenzen auch was damit zu tun hat, dass Leute, die jahrzehntelang schwere, also nicht jeder, der jetzt mal 2 Jahre schlecht pennt, wird dement. Aber grob gesagt hat das was damit zu tun, wenn die, also ganz viele Reparatur-, Regenerations- und Aufbauprozesse passieren im Schlaf.
Ja, okay. Ja, also das kann ich nachvollziehen. Das sind ja so Rückschlüsse, die man irgendwie selber sich auch ziehen kann, wenn man das über ein paar Wochen macht oder man hat das selber mal, dass man so bräsig wird im Gehirn und merkt, so, ich kann mir Sachen nicht merken und so. Ich meine, das ist irgendwie auch ein Faktor, den man gut nachvollziehen kann. Ne? Also von daher.
Zum Beispiel ist der Arbeitsspeicher des Gehirns, ja, der ist relativ schnell voll. Also wenn du jetzt länger als 48 Stunden nicht schläfst, du kannst dir nichts mehr merken, weil die Gedanken, die Erinnerungen müssen im Schlaf in eine Art Hirn-MP3 abgespeichert werden. Und das kann das Gehirn nur, wenn die Sinnesorgane offline geschaltet sind. Wenn die Augen zu sind, die Öhrchen zu, von der Haut nichts kommt, damit die Rübe das kann. Ja. Wenn die weiter offen sind, die Kanäle, geht es nicht. Das wird überschrieben. Du vergisst es.
Ja? Okay. Ja, verstehe. Nee, das ist auch eine Sache, die ganz interessant ist, sich das mal irgendwie durchzulesen, was so alles passiert. Das ist für viele Leute auch mein Augenöffner, auch in meinen Vorträgen, dass die Leute sagen, ich wusste das alles gar nicht. Ne? Das hilft unheimlich viel zu erklären. Leute, ihr müsst wirklich zur Ruhe kommen. Auch die Leute, die glauben, dass sie irgendwelche im Kopf haben und unheimlich produktiv am Tag sind, mit wenig Zeit. Da hilft das immer wieder. Kurz nochmal zum Allgemeineren. Ist Schlaf ein Trend eigentlich? Also kann der Schlaf nur kommen, weil es auch trendig wird? Du hast eben von Ernährung, Bewegung und zwei anderen großen Themen gesprochen. Wie würdest du das einordnen, so im gesellschaftlichen Kontext? Also ist Schlaf wirklich im Kommen? Kann Schlaf kommen? Oder ist Schlaf nicht eigentlich viel zu passiv und viel zu langweilig in dem Sinne?
Naja, ich glaube, es kommt schon. Ja, ein großer Drive kommt natürlich aus den USA, was auch ein bisschen paradox ist, weil eigentlich interessiert die Amerikaner der Schlaf an sich überhaupt nicht. Ja, das ist ja eine stark protestantisch leistungsorientierte Gesellschaft. Aber was die Amerikaner immer sind, sind pragmatisch und schlau. Und sie haben halt gemerkt, dass wenn ich nicht penne oder zu wenig, sinkt meine Tagesperformance. Ja, das heißt, die kommen von der Performance-Seite her und nehmen das als notwendiges Übel und sagen dann aber, wenn ich 7 Stunden schlafe, ist meine Tagesleistung viel besser, als wenn ich nur 6. Und von daher kommt ein Teil-Drive ganz sicher, was jetzt dieses gesteigerte Aufmerksamkeit für das Thema Schlaf kommt aus den USA, weil die von der Performance-Seite am Tag herkommen und sagen, wir brauchen es halt. Ja, es ist uns etwas lästig, weil wir in der Zeit nicht bei Amazon klicken können. Wir können in der Zeit nichts machen und kein Geld verdienen. Aber dafür können wir an den Tag, an den Reststunden am Tag effektiver Geld verdienen, wenn wir 1 Stunde mehr pennen. Ja?
Okay. So. Ja.
Und das eher europäisch-katholische ist eher so, dass der Schlaf an sich eine Qualität hat. Ja? Müßiggang, laissez-faire, locker lassen, südeuropäisch, Siesta, französisch, Genuss. Dass der Schlaf an sich eine Qualität hat, ja. Das ist aber gar nicht, dass der Driver ist eher so Performance und der eigentliche Treiber ist ja, dass die Leute, die wirklich unter Zeitdruck und Termindruck stehen, merken, scheiße, ey, wenn ich nicht schlafe, ich schaffe das alles so nicht, ja. Ich bin immer kaputt, ich fühle mich einfach schlecht. Die kommen sozusagen von der Empfindungsseite her. Mhm. Und ich glaube, der Haupttreiber ist eigentlich unsere zunehmend mit dem Hirn arbeitende Gesellschaft. Der Körper kommt zu kurz, du bist geistig überreizt, körperlich nicht zurechtgekommen und dann kannst du nicht schlafen und dann wird es immer schlimmer. Ja, dann hast du noch Mami arbeitet, Papa arbeitet, du hast 2 Kinder, der Druck ist einfach so groß.
Ja.
Okay. Ja, und aus diesen Sachen setze ich das so zusammen.
Okay, aber ein Lifestyle-Problem hat der Schlaf ja immer noch. Also es ist ja so, ich kann irgendwie toll über Ernährung, Bewegung mich nach außen zeigen. Ich kann irgendwie mein Sixpack zeigen. Ich kann meine 10 Kilometer, die ich gelaufen bin. Ich kann schöne Foodpostings machen von meinem Essen und so. Geht aber beim Schlaf nicht. Also wie kriegen wir den Schlaf dann mal auf die Bühne auch so, dass er irgendwie auch ein bisschen sexy wird?
Ja, ich glaube, das kommt. Das hat immer einen Zeitversatz, aber das wird in den nächsten 10 Jahren wird das kommen, dass auch das Schlafzimmer zum Beispiel sexier wird als ein Raum, den es sich zu gestalten lohnt. Ja, bei Bad, da gibt es das alles schon. Ja, du kannst dann bei Villeroy und Boch kannst du dir wie ein Porsche konfigurieren am Laptop und kannst dir dein Hyperbad da, Smart Bad Bathroom, das wird für den Schlaf schon kommen. Er braucht ein bisschen länger, weil er aus der Dunkelheit kommt, weil das Schlafzimmer über Jahrzehnte ja eher so ein Abstellraum. Ja, und es kommt, und Schlaf ist ganz stark über Frauen getrieben, muss man sagen. Ja, Männer interessieren sich im Grunde nicht für Gesundheit und auch nicht für Schlaf. Das muss über die Mädchen kommen. Die Mädchen sind diejenigen, die viel mehr davon mitkriegen. Die Nacht ist mythologisch weiblich. 80% der Männer, die hier in der Praxis sind, werden von ihren Partnerinnen geschickt. Ja, also man muss, wenn man den Schlaf sexy machen will, muss man ihn weiblich, man muss über die weiblichen Ansprachekanäle kommen. Ja, wir denken immer, oh, technisch und da muss ein Messgerät. Das interessiert im Grunde nur peripher, ja. Der genau. Schlaf muss sozusagen über die Frauen an den Mann gebracht werden.
Ja, yeah, schön. Ja. Okay, der Auftrag ist raus. Lassen wir ihn mal fliegen irgendwie an die Frauen.
Aber das kommt. Das ist, man merkt es schon, das wird weiter andampfen, das Thema.
Ja, okay. Thema polyphasisch versus monophasisch schlafen. Ne? Da gibt es ja auch immer die Diskussion, irgendwie, wir müssen 8 Stunden am Stück. Das ist ja so der Auftrag. Ich bin ein braves Männchen, ich schlafe meine 8 Stunden. Oder es gibt die andere Sache, da wo wir auch herkommen, dass wir polyphase schlafen, mal nachts ein paar Stunden, mal tagsüber, mal frühen Abend, mal wieder, ne, und stehen dann wieder auf und so. Was ist denn deine Meinung zu dem Thema in der Gesellschaft, in dem Kontext, in dem wir heute leben? Ist das möglich? Also grundsätzlich geht das ja, wenn man sich darauf einrichten kann, wenn man das ordentlich und diszipliniert macht. Wie stehst du dazu, diesem Thema?
Naja, der Mensch ist ein adaptives Wesen, ja. Das heißt, der liebe Gott hat uns schon bestimmte Anpassungsmöglichkeiten mitgegeben. Ja? Mhm. Der Monoblock-Nachtschlaf mit am Stück ist eine Variante, ist eine sehr effektive Variante, muss man sagen. Es geht aber auch anders. Mhm. Nur, der Punkt ist der, das hast du auch gerade schon gesagt, es kommt nämlich immer auf den jeweiligen gesellschaftlichen Kontext an, in dem man lebt, wie diese Schlafrhythmen sind. Bei den Südeuropäern, Südamerikanern hat sich die Siesta-Kultur aufgrund einer Notwendigkeit herausgebildet. Da ist es nämlich so heiß, dass du mittags überhaupt nichts auf die Kette kriegst. Ja, das heißt, die machen mittags die Rollläden dicht, weil das da so warm ist, da kannst du nicht arbeiten, da gehst du am Arsch. Und deswegen gehen die auch so spät ins Bett, weil es da so lange noch so warm ist, dass du nicht pennen kannst. Das heißt, der biphasische Schlaf mit Nachtschlaf etwas kürzer, dafür noch eine Siesta, hat sich aufgrund einer Umgebungsnotwendigkeit herausgebildet und nicht, weil die das sich ausgedacht haben. So wäre das, wenn du und ich und noch 100 andere einen Einjahresversuch auf Polynesien machen würden und würden sagen, wir schlafen jetzt mal polynesisch-polyphasisch, dann würde das klappen, wenn es alle machen. Aber wenn du komplett gegen die soziale Rhythmik deiner Umgebung lebst, dann klappt es eben nicht. Mhm. Körperlich klappt das, aber das hat viel damit zu tun, wie lebt die soziale Gruppe, in der ich verortet bin. Wenn die so schlafen und leben, kann ich das auch gut. Hm. Der eine natürlich ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger gut. Ja? Siehst das ja bei Schichtarbeit auch. Die, die eh schon Nachttypen sind, also Eulen, genetisch eher Spättypen, kommen viel besser mit Nachtdienst klar, als jemand, der eigentlich ein Frühtyp ist. Ja. Jemand, der eigentlich ein Frühtyp ist, der dann aber Nachtschicht machen muss, wird viel eher krank, auch körperlich krank, als einer, der eh schon, für den ist es ja kein so großer Shift, ja. Und so muss man das immer sehen. Wenn du jetzt genetisch ein Typ bist, für den jetzt so ein polyphasischer Schlaf gar nichts ist, kommst du damit auch nicht klar. Aber der Hauptgrund, warum wir das können oder nicht können, ist sozusagen, deswegen sind auch immer diese ganzen Ronaldo-Geschichten Quatsch, ja, mit der würde fünfmal am Tag 90, das kann der vielleicht in der Wettkampfvorbereitung machen. Ja. Den Rest der Zeit, der will seinen Lambo fahren, der will ja auch mal seine Freundin sehen. Das geht ja gar nicht.
Ja, ja, genau.
Also, polyphasisch geht, biphasisch geht, alles, aber es geht längerfristig nur, wenn andere, mit denen ich zusammenlebe, das genauso machen.
Okay. Dann Frage, weil wir auch da gerade drüber sprechen, der Tag. Also, ne, der Tag ist ja auch relativ wichtig für die Nacht. Ne? Was ist so deine, nicht These, aber so, was haust du raus und die Leute sagen, ihr kümmert euch um euren Tag, damit die Nacht dann auch ganz gut ist? Was ist
das? Naja, wenn man jetzt morgens schon anfängt, dann wäre es sinnvoll, morgens möglichst viel helles Licht abzubekommen. Ja? Genau. Und das Beste ist natürlich, ich stehe auf und gehe raus. Und wenn so ein Wetter ist wie jetzt, wo es morgens schon total schön hell ist, aktiviert das sozusagen meine Wachheitshormone und schaltet die Dunkelheitshormone schnell ab. Ja? Das Allerbeste wäre, ich gehe direkt nach dem Aufstehen an die frische Luft raus und bewege mich. Ja? Das wäre der Burner. Ja? Direkt Bewegung an der frischen Luft, an hellem Licht, dann bist du für den Tag schon mal gerüstet. Wenn es aber Winter ist und dunkel, kann man sich eine Lichtlampe besorgen, so eine Brightlight-Lampe. Mhm. Man lässt sich mit dem Lichtwecker wecken, das bringt was. So, der Rest ist viel körperliche Bewegung, wenn es denn geht. Die meisten haben ja gar nicht die Möglichkeit, aber wenn ich die Möglichkeit habe, macht es Sinn, mich körperlich viel zu bewegen, damit ich abends rechtschaffen müde bin. Ja. Damit ich nicht muskulär abgerockt habe. Denn wenn ich mich muskulär abgerockt habe, schlafe ich besser. Haben wir Studien, die das eindeutig zeigen, dass Sportler besser schlafen. Nur nicht den Sport dann direkt vorm Schlafen gehen machen. Das ist ja wieder kontroversiell. Und das Dritte ist Ernährung. Wenn ich jetzt so esse, dass ich tagsüber von mir aus mir was reinhaue, aber abends dann nicht mehr so viel. Abends lieber leicht, eine Stunde vorm Schlafen gehen, nichts mehr, aber auf keinen Fall jetzt zu fette Haxe oder auch kein Rohkost, der mich da aufbläht wie so ein Ballon. Wenn ich diese Sachen beherzige, dann kann ich tagsüber halt schon viel für meinen Schlaf tun. Ja? Mhm. Und man sagt auch, wobei das ja auch immer so ist, dass das kaum einer hinkriegt, aber eine Stunde sollte eigentlich Pufferzeit sein zwischen der letzten Aktivität und dem Schlafen, damit der Schlaf eine Stunde Zeit hat, sich vorzubereiten, damit er sich langsam eingrooven kann. Ja? Man, wer jetzt frei hat, auch morgens sich ja Zeit lässt, um in die Gänge zu kommen. Ja, so eine Aufwärmphase. Mhm. Erstmal Käffchen, noch ein Käffchen, ne, Zähne, und irgendwann bist du dann im Quark. Und eigentlich bräuchte man abends auch sowas. Hat halt nur keiner mehr.
Ja, das predige ich aber auch immer. Ne, die Einflugschneise, wie so ein Flugzeug, was du brauchst, um dich irgendwie auf die Landebahn vorzubereiten. Ne?
Genau.
So, ne,
ja, die fangen ja erstaunlich früh an, die Piloten, den Flieger auf die Landung vorzubereiten. Man denkt ja, der hebt den, macht den Knüppel runter. Das sind ja 1000 Schritte, die machen.
Genau,
ne?
Genau.
Ja. Genau. Und eigentlich wäre das so optimal.
Genau, ja. Ich sage den Leuten immer, wer Apnoe hat, also Atemaussetzer hat, wer schnarcht, muss zum Arzt. Ist das ja. zu krass?
Nee, das ist so. Du kannst Pi mal Daumen sagen. Also wenn du die erste Apnoe siehst, gehört er zum Arzt. Ja, weil eine Apnoe nicht gesund ist. Die gehört da nicht hin. Ja, ja. Das ist krankhaft. Jetzt gibt es natürlich Graduierungen. Beim Schnarchen ist es, sagen wir mal, doch graduell. Wenn jetzt ein junger Mann nur schnarcht in Rückenlage, wenn er erkältet ist oder gerade was gesoffen hat, kannst du es im Grunde ist es dann okay. Das ist nicht so schlimm. Wenn das Schnarchen aber schon so laut ist, dass die Partnerin sagt, ey, das geht gar nicht, ja, und du merkst, der zuckt oder es kommt Tagesmüdigkeit dazu oder du kriegst einen hohen Blutdruck, sobald irgendwas auffällig wird oder ständig nachts wach, sollte man das medizinisch untersuchen, weil es eben dann doch kein Kavaliersdelikt mehr ist. Ja. Wir haben ja das Problem, wir kommen aus einer Zeit mit Wirtschaftswunder 50er Jahre, wo der überlebensbejahende Bautyp, das heißt der Mann mit dickem Bauch, das war der, der die Kohle nach Hause brachte. Ja, Ludwig Erhard, Franz Josef Strauß, das waren die Helden. Die haben natürlich geschnarcht wie die Sau, die hatten auch schon Apnoe. Das galten aber als die Leistungsträger. Und wir kommen vom Image her leider aus einer Zeit, wo Leistungsträgerschaft mit Körpervolumen gleichgesetzt wurde. Das hat sich aber heute geändert. Ja? Und ab 50 schnarchen auch schlanke Männer. So, das heißt, natürlich ist es nicht jeder, der schnarcht, ist direkt krank. Ja? Das muss man aber ab einem gewissen Grad und gerade wenn Apnoe dazu kommt, auf jeden Fall untersuchen. Wir haben heute sehr probate Methoden. Das ist auch kein Riesen-Punk mehr, wie wir das wegkriegen. Und dann geht es den Leuten besser und der Partnerschaft besser.
Ja, bin ich voll bei dir. Danke, dass du das so klar raushaust. Zwei Fragen habe ich noch zum Ende. Einmal, was sind so deine Tipps oder was ist so dein Gefühl, was sind die größten Probleme, die wir haben mit dem Schlaf jetzt? Was läuft bei dir so durch deine Praxis?
Es gibt zwei große Gruppen. Ja. Das eine ist wirklich, sind schnarchende und apnoierende Männer, die von ihren Frauen geschickt werden. Die Mädchen sind unsere besten Vormessgeräte. Ja, weil die Frauen das so, und das zweite sind die Ein- und Durchschlafstörungen. Also das sind die zwei großen Blocks. Die nervlichen Ein- und Durchschlafstörungen, oft sehr hartnäckig, wirklich schwierig zu behandeln, ganz komplex, haben die Leute schon lange, Medikamente schwierig, Psychotherapie schwierig. Da ist wirklich noch Boden gut zu machen. Da brauchen wir neue Ansätze. Wir sind jetzt zum Beispiel gerade dran, etwas zu testen, das nennt sich transkutale Vagusnervstimulation, hochinteressant, kleines Gerät, kommt eine Elektrode ins Ohr, wo ohne, dass man jetzt was implantieren muss, über einen Nervenast in der Ohrmuschel kann man sozusagen das vegetative Nervensystem, den Vagus stimulieren. Das testen wir gerade, ja. Weil wir brauchen neben Medikamenten und Entspannungsverfahren und Coachings, die bei vielen Leuten schon gut helfen, aber wir haben mindestens 10% in Deutschland, das sind chronische, harte Insomniker, also wo nichts bisher hilft, ja, die mit hohem Leidensdruck immer wieder in Kliniken sind und die kriegt den Schlaf nicht gepackt. Das heißt, da ist wirklich noch Bedarf. Und die andere große Gruppe ist eindeutig Schnarchen und Schlafapnoe. Ja. Auch immer noch eine riesige Dunkelziffer an Männern, die Bluthochdruck kriegen, die Unfälle bauen, die irgendwie nicht mehr auf die Kette kriegen. Das sind unsere großen Gruppen.
Okay. Glaube ich, also das ist auch so meine Erfahrung. Also gerade diese erste, dieses Ein-Durchschlafstörung, wo du sagst, das ist vielschichtig. Da musst du drehen, die Leute drehen durch, die haben schon alles probiert, sind auf Medikamenten, nehmen andere Medikamente, das
interagiert. Vielleicht eins, was vielleicht ganz interessant ist, was man vielleicht noch sagen muss. Wir haben zum Beispiel wenig Rentner in der Praxis, ja. Obwohl die Schlafqualität objektiv im höheren Lebensalter schlechter wird. Aber es tut nicht mehr so weh, der Druck ist weg. Das heißt, den höchsten Leidensdruck und die höchste Krankheitsgefahr ist bei Leuten, die arbeiten. Das heißt, in der Zeit zwischen 30 und 65, die Männer, die Frauen, die Doppelbelastung, die Kinder, das Haus, weil dann das ganze System unter Druck steht. Ja, wenn du mal später, wenn du es geschafft hast, du bist Privatier und du liegst dann da demnächst an deinem Pool irgendwie, dann ist es, das tut nicht mehr so weh, dass du nachts wach wirst. Weil du dranhängen kannst. Du hast, aber das ist die Sandwich-Phase des Lebens, da passiert es.
Ja, okay. Letzte Frage. Ich habe ja in meiner These auch gesagt, dass wir das Thema nicht rüberbekommen. Woran glaubst du, liegt es im System? Also sind es die Ärzte, sind es die Wissenschaftler, sind es die Versicherungen? Liegt es an, wir haben zu wenig Coaches? Also wie kriegen wir das Thema an die Leute ran? Wie kriegen wir das Wissen daraus?
Das kommt. Ja, das kommt es wird auf allen Ebenen kommen. Es ist auf allen Ebenen ist es in der Mache. Es ist in der Medizin in der Mache. Es ist im BGM in der Mache. Es kommt mit Notwendigkeit, weil diese moderne Gesellschaften erstens immer neue Themen brauchen. Schlaf ist neu. Zweitens ist Schlaf halt erst frisch. 80er Jahre gibt es das erst. Das heißt, das braucht Jahrzehnte, bis sich ein Thema in der Medizin in die Ausbildung verankert, bis der Hausarzt Bescheid weiß. Das kommt aber. Und auch im Lifestyle, auch im Consumer-Bereich, das Thema ist jetzt aus dem gasförmigen in den flüssigen Aggregatzustand übergegangen. Jetzt ist es dabei, sich zu materialisieren. Lass dem Ganzen noch 10 Jahre, es kommt. Das Wichtigste ist schon getan. Es ist sozusagen dabei, sich zu materialisieren. Ja?
Genau, okay.
Solche neue Themen brauchen immer, weil das unglaublich viel ja in bestehende Strukturen rein muss als Neues.
Ja.
Aber der Bedarf ist da und du wirst sehen, die nächsten 10 Jahre wird es weiter wachsen.
Super.
Du hast also eine gute Zukunft.
Naja, das geht mir gar nicht so. Ich sehe immer, dass viele Leute keine Ahnung davon haben und auch keiner denen was davon erzählt. Auch die Ärzte.
Ja, aber es kommt ja. Du bist ja jetzt dabei.
Ja, ich bin ja dabei, du auch.
Ja, aber Innovationen, neue Themen brauchen immer. Neue Spuren in den Schnee machen ist immer schwieriger als alte. Dafür sind die Pfade noch nicht ausgelatscht.
Ja. Das stimmt.
Kommt.
Das stimmt.
Es kommt.
Super. Da freue ich mich drauf. Also für die Leute da draußen auch. Kurz zum Schluss nur noch einen kleinen Werbeblock zu dir. Wenn man dich kontaktieren will, vielleicht sagst du noch was zu deinem Buch. Wie kommt man da nicht ran, wenn man jetzt mal sagt, ich möchte mal Michael Feld kennenlernen oder mal zu dem?
Wir haben eine Website, www.dr-michael.feld.de, ja, oder im Internet googeln. Wir machen schon mal Vorträge oder Bücher und wir haben eine Privatpraxis, wo wir uns, sagen wir mal, sehr intensiv auch eben um Leute kümmern, die das Dollar haben, die so mit den Allgemeinmaßnahmen nicht mehr klarkommen.
Ja.
So einfach ins Internet gehen, www.dr-michael-feld.de und dann kann man uns kriegen.
Super. Okay,
ja.
Schön. Jo. Michael, ich danke dir für deine Zeit. Du hast, sehe ich mal, da hinten wahrscheinlich wieder Patienten auf dich warten. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Ich wünsche dir alles Gute.
Gerne.
Und wir sehen uns sowieso bald.
Mach's gut. Vielen Dank.
Tschüss.